dafür, dass es ja eigentlich ein totales Fremdwort ist, aus einem bestimmten ja, Fachbereich, den die wenigsten von uns wahrscheinlich bespielen, ist es ein... Genau, man kann fast sagen, es ist ein Modebegriff geworden in den letzten Jahren, irgendwie eine Superkraft, die alle haben wollen. Und Resilienzförderung ist schon seit ein paar Jahren ein großes Thema, aber ich habe das Gefühl, auch durch die Pandemie ist es eigentlich eher nochmal größer geworden und seitdem sind die Krisen ja auch nicht weniger geworden. Genau, wenn wir jetzt mal Resilienz am Anfang ganz kurz, ganz grob beschreiben würden als die Fähigkeit, Krisen gut zu meistern. Dann mal nochmal eine Frage in die Runde, wer würde dann so spontan von sich selbst sagen, dann bin ich vermutlich resilient. Ich bin so zurückhaltend. Ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass wahrscheinlich jede von euch schon irgendwann mal eine Krise gut gemeistert hat und irgendwie konstruktiv gemeistert hat und wieder rausgekommen ist, eine kleinere oder eine größere. Und es gibt so einen Begriff für Resilienz in der Resilienzforschung, da sagen die, Resilienz ist eigentlich ordinary magic, also alltäglicher Zauber, weil es oft und immer wieder geschieht und weil es jeder eigentlich auch kennen kann. Genau, und jetzt nochmal eigentlich im Vorklapp, bevor wir so richtig tief einsteigen, also bevor wir durch zu viel Wissen verdorben sind, wollte ich ja mit euch einen kleinen Selbsttest durchführen. Mit vier Fragen, so ein bisschen im Stil wie in so einer Frauenzeitschrift vielleicht. Bin ich eigentlich resilient? Also falls ihr einen Stift habt, ist es hilfreich. Falls nicht, könnt ihr es auch einfach euch im Kopf überlegen. Man kann immer so A, B, C oder A, B, C, D für sich so überlegen. Und dann legen wir es zur Seite. Und wenn wir dann in 20 Minuten mehr Wissen haben, dann schauen wir das drauf und lösen es auch. Also meistens bei den Tests sind die am aussagekräftigsten, wenn man einfach so aus dem Bauch raus ankreuzt und nicht zu lange drüber nachdenkt. Ich steige ein mit ein bisschen, sag mal so, Hardfacts, Hintergrundwissen, Basiswissen zum Thema Resilienz. Als Entdeckerin der Resilienz gilt Amy Werner. Sie war Entwicklungspsychologin und ganz am Anfang der Resilienzforschung stand eine Längsschnittstudie, das heißt eine Studie, die über viele, viele Jahre auch ging, die Amy Werner und eine Kollegin auf der Insel Kauai durchgeführt haben. genau. Genau, im Rahmen dieser Studie, da wurden ab 1955 knapp 700 Kinder, und es waren alle Kinder, die in diesem Jahr auf der Insel geboren wurden, über einen Zeitraum von über 30 Jahren wissenschaftlich begleitet. Also in verschiedenen, zu verschiedenen Lebensaltern hat man Daten erfasst über das Leben des Tests oder auch Informationen von Behörden eingeholt, wie das Leben von denen verlaufen ist, wer wurde kriminell. Ja, ganz viele Daten. Und ein Großteil dieser Kinder war zahlreichen Risikofaktoren ausgesetzt. Also sowas wie Armut oder instabiles Eltern kann, dass sie einer gesunden Entwicklung grundsätzlich erstmal eigentlich entgegenstehen. Und die Studie hat dann das natürlich auch gezeigt, dass Kinder, die solchen Risikofaktoren ausgesetzt sind, im Durchschnitt sich auch negativer entwickeln als Kinder, die eben keine solchen Risikofaktoren haben. Sie werden zum Beispiel häufiger kriminell oder psychisch und körperlich krank. Sie sind später beruflich weniger erfolgreich, und das war eigentlich kein ganz überraschendes Ergebnis, dass man mit schlechten Startbedingungen irgendwie nicht so ein geradliniges Leben hat, war nicht so fernliegend. Aber eine Sache hat dann die Wissenschaftlerin dann erstaunt, weil sie gemerkt haben, dass eigentlich trotz allem zu psychisch gesunden, selbstbewussten, verantwortungsvollen Erwachsenen entwickelt haben. Also ein Drittel, wo man nicht wusste, wie kann es überhaupt gehen bei den Voraussetzungen, die wir hatten. Und diese Kinder haben sie dann resilient genannt. Und das war das eigentlich überraschende Ergebnis dieser Studie. Und an der Sache sind dann auch Ellie Werner und verschiedene andere Wissenschaftler dran geblieben. Also was hat eigentlich bewirkt, dass diese Kinder trotz dieser schlechten Bedingungen sich so gut entwickelt haben? Was hat sie resilient gemacht? Ja, nochmal zu dem Begriff. Also was bedeutet Resilienz jetzt? Wir haben eine gewisse Vorstellung anhand von diesen Kindern, aber dieses Wort, ja, es kommt ja offensichtlich nicht aus dem Deutschen, sondern aus dem Lateinischen, und resiliere heißt eigentlich sowas wie abprallen oder zurückspringen. Man kann sich vorstellen wie bei so einer Feder, die man eben zusammendrückt, und dann springt sie zurück in die ursprüngliche Form. Und im Blick auf den Menschen hat man sich also so eine Art, ich sag mal, seelische Elastizität vorgestellt oder so eine seelische Widerstandskraft, also dass man unter Druck in der Krise ist und danach relativ schnell wieder in die ursprüngliche Form zurückspringt, gewissermaßen. Und wie gerade beschrieben, hat man am Anfang eigentlich vor allem diese Kinder im Blick gehabt, die sich gut entwickelt haben, trotz der schlechten Bedingungen. Ein anderes Bild für Resilienz ist zum Beispiel so ein Stehaufmännchen, ja, gebeugt wird von zum Beispiel einem Schicksalsschlag und danach aber wieder gerade dasteht. Es gibt verschiedene Definitionen von Resilienz, und die sind auch nicht so ganz trennscharf. Man ist sich nicht darüber einig, zum Beispiel, also wie schnell muss sich denn jemand erholen, um als resilient zu gelten. Also wenn ich nach einer Krise ein paar Jahre brauche, aber dann geht es mir wieder gut, bin ich dann noch resilient oder ist es dann was anderes? Also rund um diesen Begriff ist es nicht so ja, ganz trennscharf, aber es gibt so ein paar Definitionen, mit denen man arbeiten kann. Das ist eine sehr bekannte Definition von Rosemarie Walter-Enderlin. Die sagt, Resilienz ist die Fähigkeit von Menschen, Krisen im Lebenszyklus unter Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für Entwicklung zu nutzen. Das ist ein Satz, der eben bei vielen noch dazu kommt, dass man nicht nur nach der Krise wieder aufsteht, sondern womöglich sogar gewachsen ist. Es gibt auch viel Forschung über Resilienz im Erwachsenenalter. Und man schaut verschiedene Phänomene an, wie geht es Menschen nach einem Trauma. Also zum Beispiel nach dem 11. September wurden ganz große Studien angestellt, welche Menschen haben dieses Trauma gut wegstecken können, was hat dazu geholfen. Und das ist eigentlich auch die Fragestellung, die immer am meisten interessiert. Also was hilft Menschen überhaupt, resilient zu werden? Also was trägt dazu bei, dass man sich als resilient erweist? Das war von Anfang an so das Hauptanliegen. Ja? Die Suche nach resilienten Eigenschaften haben Menschen, die besonders resilient sind. Selbstwertgefühl, eine große Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Das heißt, sie glauben, ja, wenn ich was tue, dann bewirkt es auch was. Es macht einen Unterschied, ob ich das tue oder nicht. Optimismus, Kreativität, gute Problemlösefähigkeiten und gute Kommunikationsfähigkeiten. Vielleicht nicht alles, aber das sind so Faktoren, die man da vermehrt gefunden hat. Und das sind gewissermaßen innere Faktoren, das sind Eigenschaften. Die sind eine verlässliche Bezugsperson, ein unterstützendes familiäres und soziales Netzwerk und sowas wie verlässliche Strukturen, also ein Tagesablauf, eine Arbeitsstelle, alles, was so einen äußeren Rahmen gibt. Man hat zum Beispiel oft gemerkt bei diesen Kindern aus der Hochrisikogruppe, dass die sich als resilient erwiesen haben, zwar vielleicht ein total instabiles Elternhaus hatten, aber eine Lehrerin, die sich ihrer besonders angenommen hat und zu der sie eine stabile Beziehung aufbauen konnten. Also das ist ein Faktor, den man eigentlich nicht hoch genug einschätzen kann. So, jetzt kennen wir einige innere und äußere Schutzfaktoren und jetzt können wir mal anhand dieser Faktoren unseren Test auflösen. Also wenn ihr den mal zur Hand nehmt und eure Antworten anschaut, dann muss man sagen, unterschiedliche Strategien, wie man Krisen bewältigt, haben unterschiedliche, unterschiedliche Eigenschaften, die hilfreich sein können. Aber wir können ja mal versuchen, diese Antwortmöglichkeiten auf diese Resilienzfaktoren hin anzuschauen. Wenn wir jetzt mal bei der ersten Frage sind, ja. Also immer wieder geraten wir in schwierige Situationen. Wie geht es uns in solchen Momenten? Und welcher Gedanke kommt uns dann am ehesten? Wenn wir jetzt mal die Faktoren anschauen, was meint ihr, was wäre vielleicht eine günstige Antwort im Grunde kann ich alles schaffen, was ich mir vornehme. Da ist zum Beispiel ein hohes Selbstwertgefühl, kommt da zum Ausdruck, ein hohes Selbstwirksamkeitsüberzeugung, auch ein gewisser Optimismus.
C
könnte auch sein, genau. Auch, genau, kommt auch ein gewisser Optimismus raus und, ja. Und bei B, man muss sagen, natürlich, erstmal zu denken, das ist zu viel, daran ist ja, das ist ja vielleicht auch das Normalste von der Welt, dass man auch so denkt, das ist zu viel, das kann ich nicht schaffen. Aber wer bei dem Gefühl stehen bleibt, für den wird es auf jeden Fall schwer, die Krise zu überwinden, wenn da nichts nachkommt. Beim zweiten, wenn was schiefgegangen ist oder wir vor einem besonders großen Problem stehen, was ist dann der erste Impuls? Was wäre jetzt im Sinne der Resilienz ein guter Impuls?
C.
Wie kommen wir aus dieser Situation am besten wieder raus? Das ist sofort so ein aktives Bewältigungsverhalten, so problemlösungsorientiert. Genau. Diese Frage nach der Schuld, die ist nämlich meistens ist sie nicht sehr hilfreich, um das Problem zu lösen. Wenn Sie vor einer Herausforderung stehen, wie gehen Sie vor? Was wäre resilient? A, wenn es klappt, ja. Wenn es nicht klappt, dann muss man vielleicht nochmal umschwenken. Und sich zum Beispiel Unterstützung suchen. Und vielleicht noch das Letzte, wie gehen wir mit unserer Vergangenheit um? Was wäre da ein guter Modus? Was käme da zum Ausdruck? Ja, was daraus zu lernen und dann aktiv anzuwenden zum Beispiel. Ja. Ja. Viele wollen gefühlt werden und dann geht es darum, weiterzugehen und konstruktiv die Krise zum Beispiel. Okay. Wir haben gemerkt, die Frage, die eigentlich hinter der ganzen Resilienzforschung steht, ist eben die Frage, wie kann man Resilienz auch fördern? Also, wir haben jetzt einige Faktoren kennengelernt, die irgendwie Resilienz ausmachen oder resiliente Menschen, wie man resiliente Menschen beschreiben könnte, welche Eigenschaften die häufig haben. Und die spannende Frage ist eben, wird man so geboren oder kann man das auch lernen? Kann man was dazu beitragen, resilienter zu werden? Und da sind die Ergebnisse eindeutig. Man kann was dazu lernen, grundsätzlich im Leben. Und man kann auch resilienter werden. Und es gibt viele Bemühungen im Bereich Resilienzförderung. Und da geht es in der Regel darum, wie man eben Schutzfaktoren stärken kann. Also auch diese Faktoren, die wir hier sehen, wie kann man die stärken oder lernen. Auch da war am Anfang immer der Fokus auf Kinder und Jugendlichen. Und jetzt aber schon auch stark auf Erwachsenen, also auch klar im therapeutischen Bereich, aber zum Beispiel auch im Bereich der Wirtschaft, weil ja eine Arbeitskraft, die resilient ist, attraktiv ist. Wenn man jetzt Resilienz fördern möchte, dann muss man vielleicht nochmal schärfen, also wie sieht das gewünschte Ergebnis aus. Ja? Also nehmen wir jetzt mal ein Kind, wenn ein Kind resilient ist, wie genau kann man dieses Kind beschreiben? Und was könnte so ein Kind, wenn es denn sowas versprachlichen könnte, über sich selber sagen? Das ist aus einem relativ bekannten Konzept zur Resilienzförderung. Also ein Kind ist resilient, wenn es sagen kann, ich habe, ich bin, ich kann. Und zwar, ich habe eine sichere Bindung und soziale Ressourcen. Ich bin liebenswert und sicher, dass alles gut gehen wird. Ich kann meine Probleme selbst lösen oder jemanden finden, der mir hilft. Und natürlich steht da jetzt kein Kind mit 5 Jahren auf und formuliert das so. Ist ja völlig klar. Aber es kann ja doch das Leben so erfahren oder empfinden, dass solche Sätze darüber formuliert werden können. Und das ist ja das Wichtige, dass ein Kind so ans Leben rangehen kann. Und jetzt eben die Frage, wie könnte man das jetzt nochmal am Kind überlegt fördern, dass ein Kind so lebt oder so empfindet und so denkt, also was trägt konkret zur Resilienzförderung bei. Und mein Bereich ist da eben am ehesten die Religionspädagogik. Ich bin ja, wie gesagt, in der Schule und auch im Konfi und so, deswegen spiele ich es mal so ein bisschen anhand der Religionspädagogik durch. Auch weil ich denke, dass da einige von euch wahrscheinlich tätig sind, mal Jungschar gemacht haben oder machen oder Kinderkirche oder Kinder oder Enkel haben und im Grunde da auch irgendwie religionspädagogisch arbeiten. Also, einfühlige und verlässliche Bindungspersonen zu haben und Annahme zu erfahren. Und ich finde tatsächlich, dass wir da, sag es mal, als Christinnen eine besondere Ressource haben. Also natürlich kann jeder Mensch das Kindern zum Ausdruck bringen, dass sie angenommen sind, so wie sie sind, auch in jedem neutralen Kontext. Aber wir haben durch unser Glauben da nochmal eine Ressource zu sagen, ja guck, Gott hat dich wunderbar geschaffen und nimmt dich an. Und wenn Gott dich wunderbar geschaffen hat, kann ich nicht anders, als dich auch wunderbar zu finden. Und man kann sich vorstellen, dass so eine Haltung das Selbstvertrauen von dem Kind stärkt und auch ein positives Selbstbild eben unterstützt. Und wenn das Kind gut von sich selbst denken kann, dann ist es ganz zentral eigentlich für die Entwicklung von Resilienz. Dann was auch in Religionspädagogik oft eine wichtige Rolle spielt, auch in jeder Jungschar, in jeder Kinderkirche oder auch bei mir in Rally, sind Rituale. Ja? Also was ich bei mir in Rally, wir haben am Anfang, zünden wir eine Kerze an und sprechen so einen Kerzenvers, also einen wechselnden Bibelvers, den ich immer wieder auswähle, singen immer ein bestimmtes Lied, am Ende sprechen wir einen Segen. Also so Rituale, die jedes Mal gleich sind. Und diese Rituale, die haben sind auf ganz verschiedene Weise eigentlich total förderlich. Also zum einen mal ganz, ohne den Inhalt zu bedenken, geben sie halt schon mal eine Struktur. Ja? Also sie strukturieren bei mir so eine Stunde, machen auch erwartbar ungefähr, was passiert, geben dadurch irgendwie Orientierung und einen Halt und ein Gefühl, ich weiß, wie es hier geht. Also vermitteln das Gefühl, dem Kind das Gefühl, dass es sich in der Welt zurechtfinden kann, zumindest in dieser Stunde. Und dieses Gefühl, dass man sich in der Welt zurechtfinden kann, ist an sich schon ein ganz wichtiger Resilienzfaktor. Dann ist es ja aber so, bei diesen christlichen Ritualen da noch eine weitere Dimension dazu kommt. Also jedes von diesen Ritualen verweist ja eigentlich drauf, es gibt noch eine größere Wirklichkeit als das hier. Also wenn ich bete, ist ja automatisch mit drin, es gibt mehr als das, was wir sehen können. Zumindest eine Religion denkt, es gibt einen Gott. Oder bei jedem Segen, den wir da sprechen, und selbst bei den Liedern. Also es gibt immer einen Verweis drauf, es gibt da noch mehr als das, was sichtbar ist. Es gibt einen Gott, der das Gebet hört, den Segen schenkt, der eben die Menschen wohlwollend anschaut. Und das, was darin enthalten ist, das kann eben Kinder auch stark machen. Wenn sie merken, in Krisen vielleicht merken, ihre Realität wird eng und schwierig, aber vielleicht gibt es ja was, was größer ist als das, was man sehen kann. Vielleicht gibt es da, wo man keinen Ausweg sieht, ja doch noch eine größere Wirklichkeit. Dann als die Kinderkirche, Jungschar oder auch vielleicht zu Hause den Kindern eben das Erzählen von biblischen Geschichten. Also Geschichten sind ja sowieso gut für Kinder und für Menschen. Aber auch, auch da ist es so, dass die biblischen Geschichten oft nochmal mehr enthalten als andere Resilienzgeschichten, die es auch gibt. Also Geschichten zum Beispiel von Kindern oder von Menschen, die ein Problem konstruktiv bewältigen, das könnte man als eine Resilienzgeschichte beschreiben. Ja? Also Pippi ist so ein, so ein typisches Beispiel für so ein resilientes Mädchen. Ja? Sie ist weisend. Also auf jeden Fall, das ist so eine typische Figur. Oder auch Heidi oder so. Ja? Also das sind so Kinderbücher, wo man sagt, das sind Resilienzgeschichten. Das tut Kindern gut, das zu hören, weil sie ein Vorbild kriegen, ein Bild von einem anderen Kind, was eine schwere Situation hat, aber resilient daraus hervorgeht. Schatz, weil da eben zwei Ebenen zusammenkommen. Einmal im besten Fall einen tatkräftigen Hauptdarsteller und gleichzeitig aber auch ein Gott, der es gut meint. Also so eine Resilienzgeschichte wäre zum Beispiel die von Miriam. Ja? Also die rettet ihren Bruder Mose durch ihre gute Idee und ihre Kreativität und ihr Selbstbewusstsein ist auch umzusetzen und setzt den Mose da in den Binsenkörbchen in den Nil. Aber die Geschichte wäre ja niemals gut ausgegangen, wenn ich Gott auch gewollt hätte, dass es gut ausgeht und eingegriffen hätte. Also das sind so zwei Dimensionen. Einmal ein Mädchen, was ein Vorbild sein kann, und andererseits auch der Verweis darauf, dass es noch einen Gott gibt, der an dem Wohl der Menschen interessiert ist. Und solche Geschichten können eben, ja, ein Grundvertrauen ist ganz zentral für Resilienz. Das war jetzt bei Kindern, wobei das eigentlich alles auch natürlich für Erwachsene gilt. Und trotzdem sieht Resilienzförderung im Erwachsenenalter oft nochmal ein bisschen anders aus. Da gibt es inzwischen ganz viele Programme und Workshops und Bücher und Seminare und so weiter. Und ein bisschen anders als bei Kindern steht da oft dann, sag mal, die Wissensvermittlung im Fokus. Ja? Also man spricht ja von Psychoedukation, also man erklärt was. Man erklärt das Phänomen Resilienz, man erklärt die Faktoren und sagt, wenn man sich so und so verhält, ist es günstig. Und das an sich ist schon resilienzfördernd bei den erwachsenen Menschen. Und in diesem Sinne ist auch dieser Vortrag Resilienzförderung, weil wir quasi Wissen erwerben über Resilienz und dadurch eigentlich schon unsere eigene Resilienz auch stärken. In der Regel ist dann das Ziel von solchen Workshops oder so, das Erlernen aber auch von Verhaltensweisen, die für die Resilienz förderlich sind. Also dass man durchspielt, welche Krisen habe ich vielleicht schon erlebt, in welcher Art habe ich günstig reagiert, wie könnte ich das nächste Mal anders machen, auf dem Hintergrund dessen, was ich jetzt gelernt habe, was wäre förderlich. Oder man arbeitet zum Beispiel an Glaubenssätzen, also sowas wie inneren Glaubenssätze, die man hat, also sowas wie, ich kann nichts und ich bin nichts wert. Das wäre jetzt eher so ein Beispiel für einen Satz, der halt nicht besonders resilienzfördernd ist. Und man kann an solchen inneren Sätzen, die einem immer wieder kommen, arbeiten. Und natürlich würde man wahrscheinlich seine Resilienz deutlich stärken, wenn man zu einem inneren Glaubenssatz kommt wie, ich bin wertvoll und ich habe genug Kompetenzen, um mein Leben grundsätzlich gut zu meistern. Genau, und insbesondere bei größeren Unternehmen ist es inzwischen eigentlich ziemlich etabliert und die haben die Resilienz oder Coachings. Wir machen jetzt auch noch ein bisschen Resilienzförderung und zwar mit einem kleinen Gesprächsimpuls. Also da dürft ihr gerne so, wie ihr sitzt, kurz darüber ins Gespräch kommen. Zum einen, welche Krisen habe ich in der Vergangenheit gemeistert und was hat mir dabei geholfen? Also da geht es quasi auch, kann es um innere und äußere Faktoren gehen. Und wer sind die Menschen, auf die ich mich verlassen kann? Wo habe ich das in der Vergangenheit schon erlebt, dass es Menschen gibt, auf die ich mich verlassen kann? Machen wir so 3-4 Minuten, ist dann natürlich nicht abschließend, aber es gibt ja im Anschluss dann noch Zeit, die Gespräche fortzusetzen.
Thank you.
ewig reden und es wäre gut, darüber zu reden, gerade über die Erfahrungen, wie man es schon mal geschafft hat. Allein darüber nachzudenken und es zu erzählen, ist auch wieder Resilienz fördern, weil es uns eben bestärkt in dem, was wir an Kompetenzen haben und wie wir uns auch schon erlebt haben. Ich habe jetzt noch ein paar Turbo-Tipps dabei, was auch die Resilienz fördert. Also, genau, ein paar Tipps für mehr Resilienz. Und ihr könnt euch die ja mal anschauen, das ist ein, spricht mich an und würde ich vielleicht gerne in irgendeiner Form mitnehmen oder umsetzen. Also der erste Tipp heißt, widmen Sie sich einer Sache, die größer ist als Sie selbst. Der zweite Tipp ist, also zum Beispiel Ihren Arm bekennen. Ein völlig zufälliges Beispiel. Zweitens, lernen Sie verzeihen. Tun Sie das, was Sie gerne tun. Oder tun Sie mehr von dem, was Sie gerne tun. Das ist das Stichwort Dankbarkeit. Also auch ein großes Dankeschön für kleine Dinge. Und zuletzt probieren Sie mal was Neues. Also vor dem Hintergrund, dass man sich, wenn man was Neues probiert, als selbstwirksam erlebt. Also das sind mal so ein paar Tipps, wie man seine eigene Resilienz fördern kann. Und jetzt haben wir gemerkt, Resilienz ist, man kann sagen, ein total mutmachendes Phänomen, eine total mutmachende Entdeckung, dass es so ist, dass Menschen wieder aufstehen können, wenn sie am Boden sind. Also, ja, eine echte Entdeckung. Aber gleichzeitig gibt es auch im Zusammenhang mit Resilienz so ein paar Untiefen, in die man rutschen kann. Und vielleicht merkt ihr auch, was ich meine, wenn wir uns da ein paar Buchtitel anschauen, die es so mehr oder weniger aktuell zu Thema Resilienz gibt. Also das ist zum Beispiel ein Buch, Resilienz, die unentdeckte Fähigkeit der wirklich Erfolgreichen. Oder Phönix aus der Asche. Resilienz, wie erfolgreiche Menschen Krisen nutzen. Oder Resilienz, innere Stärke für Führungskräfte. Oder Resilienz, die Strategie der Steh-auf-Menschen. Krisen meistern mit innerer Widerstandskraft. Also Resilienz ist ja nicht nur ein Thema der Pädagogik oder der Forschung oder der Therapie, sondern eben auch inzwischen ein beliebtes Thema so in der Ratgeber-Literatur. Und ich finde, was diese Titel irgendwie auch zum Ausdruck bringen, ist, dass Resilienz zum einen ganz großes Versprechen geworden ist, also das Versprechen vom guten Leben, sage ich mal. Ja? Also Resilienz trägt zu einem besseren Leben bei. Und gleichzeitig wird dabei ja das ganz Offensichtliche ignoriert. Also Resilienz zeigt sich nie so im luftleeren Raum, sondern ein Mensch erweist sich als resilient, wenn er in einer Krise ist. Also ohne Resilienz, ohne Krise ergibt eigentlich gar keinen Sinn. Resilienz ist ein Krisenphänomen. Oder vielleicht kennt ihr dieses Hölderlin-Zitat, wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. So ungefähr ist es mit der Resilienz. Also in der Krise oder danach merke ich, ob ich mich resilient erwiesen habe. Also Resilienz ist in dem Sinne kein Garant für ein gutes Leben oder für ein Leben ohne schmerzliche Erfahrungen, sondern Resilienz kann höchstens heißen, dass man dann an diesen Krisen eben nicht zerbricht. Also Resilienzförderung heißt nicht, dann kommt man nicht mehr in Krisen, sondern im besten Fall, dass wir in diesen Krisen gut bestehen können. Ne? Und auch diese Forschung, so ohne weiteres wieder in die ursprüngliche Form zurückspringen könnte, ist eigentlich total irreführend. Also bei einem echten Trauma, auch wenn man sich, wenn man sich gut erholt, sag ich mal, da bleibt ja immer eine Narbe zurück. Also es gibt kein Zurückspringen in die Zeit davor oder so. Und so kann man sagen, Resilienz ist trotz großer Versprechungen natürlich nicht die Lösung für jedes Problem. Manchmal ist es ja vielleicht auch so, dass das Problem nicht nur so sehr bei uns liegt, sondern vielleicht doch auch mal in den äußeren Umständen. Und wenn dann Resilienz bedeutet, dass ich diese ungerechten, schlechten Umstände ertrage, statt die Energie dafür aufzuwenden, die zu verändern, dann ist es zumindest sehr zweischneidig. Also für Menschen, die unter schlechten Bedingungen leben, Resilienz zu fordern, also es kann ja auch zu. Und was mich eben am meisten triggert und was ja auch hier so zum Ausdruck kommt, ist, dass wo von Resilienz gesprochen wird, ist oft eben inzwischen so ein Leistungsbegriff geworden ist. Ja? Also eigentlich sogar in zweifacher Hinsicht. Zum einen, dass man ganz tief reinrutscht oder eben ganz schnell sich wieder erholt und wieder funktioniert. Und das ist ja auch, wie gesagt, so, dass die Motivation von vielen Unternehmen, dass sie sagen, wenn unsere Angestellten, wenn wir die Resilienz fördern, dann heißt das, es werden vielleicht weniger von denen depressiv oder ja, also die Arbeitskraft bleibt besser erhalten. Ja, auch weil sie eben sagt, man kann Resilienz lernen, was ja total positiv ist. Man ja aber auch hören könnte und im Umkehrschluss denken könnte, naja, wer nicht resilient ist, der hat es halt nicht gelernt, der hat es halt nicht gewollt oder hat sich nicht genug angestrengt, um es zu lernen, hat sich nicht genug bemüht. Von Resilienz kann dann auch ganz destruktiv sein eigentlich. Überhaupt ist es ja eigentlich ein Missverständnis, das jetzt so zu hören oder so zu verstehen, als ob Resilienzförderung den Menschen unverwundbar macht. Ja, das ist ja die Lösung daran ist ja noch, dass man denkt, es wäre irgendwie wünschenswert, dass Menschen unverwundbar sind. Man weiß ja, oder es ist so, nur wenn Menschen verletzlich sind, oder andersrum, wenn Menschen verletzlich sind, erleben sie ja in besonderer Weise auch die Anstiege am Anfang jeder Bindungserfahrung. Also wenn wir uns Babys anschauen, diese Angewiesenheit auf den anderen ist ja ganz zentral. Und jede Bindungserfahrung, haben wir jetzt gut gelernt, ist wiederum dann unverzichtbar für die Ausbildung von Resilienz. Also ohne Verwundbarkeit entsteht ja auch keine echte Bindung, keine Beziehung in Tiefe. So, jetzt war das zum Großteil, ich sag mal so, die religionspädagogische, theologische Seite daran. Mich interessiert auch noch theologisch oder seelsorgerlich so einiges daran. Also zum Beispiel interessiert mich eben die Frage, was kann man denn eigentlich einem Menschen sagen, der in der Krise ist, und eben in sich selber nicht diese Kompetenzen findet oder nicht die Kraft findet, da aufzustehen, der vielleicht keinen Zugriff hat auf seine Ressourcen oder womöglich wirklich keine oder kaum Ressourcen hat. Nämlich ein Wort, ein Bibelwort, was in vielen Jahrhunderten Seelsorge deutlich öfter genannt wurde als andere. Und gerade bei Luther, er hat ja lange Seelsorgebriefe geschrieben an viele Menschen, ist es das Wort, das er mit Abstand am häufigsten zitiert hat. Es lautet, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dieser Vers im Zusammenhang mit Resilienz, das, der Sache wollte ich eben noch auf den Grund gehen. Ja? Also was steckt hier in diesem Vers? Hier, Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und er schreibt diesen Satz im Zusammenhang mit einem Brief an Korinther und da erzählt er lang und breit von einem körperlichen Leiden, das er hat und was ihm schwer zusetzt. Also eine Krise, in der er steckt. Und er nennt es ein Dorn in seinem Fleisch und den Schmerz beschreibt er, das sei so, wie wenn er von einem Satansengel geschlagen würde. Und man hat natürlich viel darüber gerätselt, was für Leiden hatte er genau, waren es chronische Kopfschmerzen. Ist ja auch egal, in jedem Fall kann man davon ausgehen, er hatte ein chronisches Leiden. Und in dem Brief an Korinther erzählt Paulus eben von diesem Leiden, von dieser Krise und man kann gespannt sein, wie er da aus dieser Krise resilient hervorgeht. Er erzählt nämlich, dass er dreimal Gott anfleht, dieses Leiden von ihm zu nehmen. Dreimal. Und Gott heilt ihn nicht. Und er nimmt dieses Leiden nicht von ihm. Weil Gott eben auf dieses Flehen antwortet in diesem Satz, lass dir in meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und so wie dann der Brief weitergeht, war das für Paulus sozusagen der Knackpunkt, wo er die Krise überwunden hat. obwohl das Leiden weiter bestand. Also was ist da passiert in diesem Satz? Und man kann sagen, gerade weil Paulus in dieser Situation seine eigenen Kräfte, seine Selbstwirksamkeit nicht mehr spüren konnte, also eigentlich nach menschlichem Ermessen gerade keine Resilienz entwickeln konnte, spürt man ihm ab, dass er umso mehr plötzlich die Kraft Gottes spüren kann. Und so erzählt das. Und von dieser Erfahrung erzählen immer wieder Menschen in tiefen Krisen. Da kennt ihr bestimmt auch Beispiele. Menschen, die schwer erkrankt sind und nach menschlichem äußerlichem Ermessen eigentlich gerade keine Ressourcen und keine Kraft mehr zuwächst. Und es ist ja so, das Konzept der Resilienz, das ist ganz ressourcenorientiert. Ja. Es geht immer darum, die eigenen Ressourcen zu finden, aufzuspüren, zu stärken und zu nutzen. Und das ist ja ein ganz lebensbejahender Ansatz und ein ganz positives Menschenbild. Der Mensch hat viele Ressourcen, wo man wirklich sich schwer tut, irgendwelche Ressourcen noch zu finden oder vor allem, wo der Mensch selber die nicht mehr findet und sich als ohnmächtig erlebt. Und da finde ich, ist diese Erfahrung von Paulus eben so wertvoll. Also, dass er sagt, unsere menschliche Ohnmacht wiesen halt auf die Kraft Gottes. Und wo wir es so verstehen und vielleicht auch annehmen können, also wo dann an einem Ort in der Krise, wo eigentlich kein Selbstvertrauen mehr möglich ist, uns Kraft zuwächst, da wächst dann Gottvertrauen. Ja? Also, und dieses Verständnis der eigenen Ohnmacht als Bedürftigkeit Gott gegenüber und dadurch auch eine Möglichkeit, in enger Beziehung mit Gott zu sein, führt bei Paulus dann zu dieser grundsätzlichen Umdeutung der Krise, die ja nach äußerlichem Ermessen noch fortbesteht, also man kann davon ausgehen, hatte weiterhin dieses chronische nach diesem Zuspruch. Ja. Es ist wie, wenn es sich alles zurechtrüttelt, wenn man sagt, okay, vielleicht ist die Krise nicht mehr Krankheit im Gegensatz zur Gesundheit, sondern vielleicht wäre die wirkliche Krise, wenn ich in der Krankheit allein bleiben würde, wächst mir ja die Kraft Gottes zu. Ich bin ja nicht in dieser Krise, dass ich in meiner Krankheit allein bin. Also dieser Gegensatz krank oder gesund wird für ihn an der Stelle offensichtlich nicht mehr so wichtig wie der Gegensatz mit oder ohne Gott an meiner Seite. Und ich finde dieses Potenzial, wenn man darüber nachdenkt, weil es eben Menschen zumindest, wenn es ihnen geschenkt wird oder zumindest bis zu einem gewissen Grad auch eine innere Unabhängigkeit gegenüber äußeren Faktoren auch ermöglicht. Also nicht unbedingt so ein stoisches Ausblenden und Verdrängen der ausnahme Zustände, aber eben die Krise doch als ein Ort, an dem eben Gottes Solidarität und seine Kraft in besonderer Weise erfahrbar sind. Und diese Erfahrung, so schreibt Paulus dann weiter, diese Erfahrung der Kraft Gottes ist wiederum Grund für Freude, für Hoffnung, für Geduld, obwohl es in der Krise passiert und oder vielleicht gerade das. Und wie gesagt, Paulus hat auch danach eigentlich nicht, also er hat nicht danach das Leiden irgendwie darum aktiv gesucht, weil das eine besonders wertvolle Erfahrung ist. Also er hat auch danach immer noch in der Not Gott gebeten, Not zu beenden, können wir Stellen lesen. Und wenn er vor Leid fliehen konnte, hat er das auch gemacht, in aller Regel, weil es Gottes Gnade eben auch in den guten Zeiten erleben lässt. Aber diese Erfahrung der Krise und diese Erfahrung von dem Zuspruch am Tiefpunkt ist eine Zusage eben auch für kommende Zeiten, egal wie sie aussehen. Dann muss man sie eigentlich noch mal ein bisschen genauer übersetzen, als Luther das hier gemacht hat. Also eigentlich steht da wörtlich eben nicht, lass dir meine Gnade genügen, sondern meine Gnade ist genug. Sie wird ausreichen, es ist genug da. Diese Ressource geht nicht zu Neige. Und damit bin ich am Ende. Vielen Dank euch fürs Zuhören.
Nicht allein deine Wissen, sondern es Gott bringen, dürftet
und nicht alleine bleibe.